herzlich willkommen zum Ist doch was du willst Podcast, deinem Podcast über Health at Every Size, intuitive Ernährung und die Anti-Diät-Bewegung. Mein Name ist Dr. Antonie Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Wissenschaftsjournalistin und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schädlich Diäten für Körper, Geist und Seele sind. Falls auch du deine Diätmentalität, den Kontrollzwang und die Körperscham hinter dir lassen und ein glücklicheres, zufriedeneres und gesünderes Leben führen willst, dann bist du hier goldrichtig. In diesem Podcast geht es nämlich nicht um das Abnehmen oder um Diäten, sondern darum, was du ganz unabhängig von deinem Gewicht hier und jetzt für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden tun kannst und wie du endlich Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließt. Ich finde es ganz wunderbar, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu Episode 26. Heute geht es um die Auswirkungen von Stress auf die Gesundheit und auf das Gewicht. Stress gilt ja in der heutigen Welt als ein sehr bedeutender Auslöser für viele Erkrankungen. Und als Krankheiten im Zusammenhang mit Stress werden beispielsweise öfter genannt Herzkrankheiten, Asthma, Kopfschmerzen, Depressionen, Angststörungen, Verdauungsbeschwerden und noch einige mehr. Und ein Zustand, der immer weiter in den Fokus der Wissenschaftler rückt, die Stress erforschen, und ich nenne es jetzt ganz absichtlich Zustand, nicht Erkrankung, ist ein hohes Körpergewicht. Die American Medical Association hat 2013 ein hohes Körpergewicht, der medizinische Begriff ist, Adipositas zur Krankheit erklärt. Und eigentlich haben die das gemacht aus einer guten Intention, nämlich um die Aufmerksamkeit der Ärzte darauf zu lenken, dass ein hohes Körpergewicht eben nichts, in Anführungszeichen, Selbstverschuldetes ist. Und zum anderen, um auch klarere Handlungsempfehlungen geben zu können. Das hat aber zwei große Probleme hinter sich hergezogen. Mal ganz abgesehen von diesen Handlungsempfehlungen, weil wir ja immer noch in der Lage sind, dass wir kein Mittel kennen, um ein hohes Körpergewicht ja mehr oder weniger nebenwirkungsfrei langfristig zu reduzieren. Also ne, von diesen Handlungsempfehlungen mal ganz abgesehen, gibt es noch zwei weitere große Probleme. Und zwar zum einen impliziert dieser Schritt, dass zig Millionen Menschen jetzt Körper oder Geist oder beides haben müssen, die nicht richtig funktionieren. Also wenn ein hohes Körpergewicht als Erkrankung definiert wird, dann haben selbst scheinbar gesunde, aber schwere Menschen, Erwachsene wie Kinder, über Nacht diesen Stempel per Definition krank aufgedrückt bekommen. Und zum anderen hat es dazu dann geführt, dass sich in den Köpfen der Gesellschaft der Zusammenhang, also die Assoziation von verschiedenen Erkrankungen mit einem hohen Körpergewicht, in eine Kausalität umgewandelt hat. Was ist der Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität? Bei Korrelation sagst du zum Beispiel, Typ 2 Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen treten häufig zusammen mit einem hohen Körpergewicht auf. Bei der Kausalität sagst du, ein hohes Körpergewicht verursacht Diabetes und Herzerkrankungen. Und das ist ein ganz grundlegender Unterschied, ob du etwas als Ursache oder als Begleiterscheinung ansiehst. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja nicht ausschließlich bei mehrgewichtigen Menschen auftreten, sondern dass auch schlanke Menschen diese Erkrankungen haben können. Und es gibt auch nicht wenige dicke und fette Menschen, die keine dieser Krankheiten bekommen, die mit einem hohen Körpergewicht assoziiert sind. Und es gibt sogar Wissenschaftler, die kehren jetzt diese Kausalität um. Die sagen nämlich, nicht das hohe Körpergewicht an sich ist die Ursache der Erkrankungen, sondern es sind diejenigen Faktoren, die mehr oder weniger zufällig mit einem hohen Körpergewicht einhergehen oder mehr oder weniger automatisch. Also das wären zum Beispiel in unserer Welt Diskriminierung, Stigmatisierung, Vorurteile gegenüber mehrgewichtigen Menschen im Gesundheitswesen oder auch Weight Cycling. Also wenn du viele Diäten gemacht hast, geht dein Gewicht hoch und runter und das ist ein Risikofaktor für viele Erkrankungen. Und ich habe mir jetzt heute jemand aus dem Anti-Diät-Club in den Podcast eingeladen, um die Frage zu diskutieren, was denn nun eigentlich schädlicher für die Gesundheit ist. Das hohe Körpergewicht an sich oder die Diskriminierung, die eben zwangsläufig in unserer Gesellschaft damit einhergeht. Und bevor ich Sie gleich begrüße, noch der Disclaimer. Dieser Podcast dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Er ist kein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und er stellt natürlich auch keine Therapeut-Patient-Beziehung dar. Du kennst meinen Gast vielleicht schon, es ist meine Kollegin und Freundin Petra Schleifer von Belly and Mind und sie ist auch schon zum zweiten Mal hier. Es gibt eine ganze Episode, in der ich mit Petra darüber rede, welche negativen Auswirkungen Diäten auf unseren Körper und unseren Geist haben. Ich verlinke sie dir wie immer in den Shownotes. Petra, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen again im Ist doch was du willst Podcast.
Vielen, vielen Dank, liebe Anthony. Danke, dass du mich nochmal eingeladen hast. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr auf dieses Thema und auf unser Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ich lade dich bestimmt auch nochmal ein. Wir wollen ja auch das Buch zusammenschreiben.
Ich werde glatt nochmal kommen, genau.
Ja, du musst auch nochmal kommen. Wir wollen ja unser Buch zusammenschreiben. Du wirst wahrscheinlich hier Dauergast. Du wirst dann irgendwann den Rekord halten für ich wurde am häufigsten in den Ist doch was du willst Podcast eingeladen.
Bin ich auch voll dabei.
Petra, für alle, die dich noch nicht kennen, stelle ich doch bitte noch mal kurz vor.
Ja, ich bin Petra Schleifer, bin 51 Jahre, bin Ernährungswissenschaftlerin, deutlich älter als du. Deswegen wundere ich mich ja sehr oft darüber, dass wir, ich glaube, 10 oder 11 Jahre haben wir zwischen unseren Studienabschlüssen und trotzdem haben wir noch den gleichen Mist gelernt, was ich sehr schade finde. Also, dass es diese Anti-Diät-Bewegung ja eigentlich bei uns noch nicht wirklich gab. Ich habe dann nach meinem Studium in der Lebensmittelindustrie gearbeitet, habe so eine richtige Managementkarriere gemacht, habe Marketing, habe PR, Vertrieb gemacht, habe Produktentwicklung gemacht und habe dann vor 17 Jahren irgendwann gedacht, okay, ich mag nicht mehr und bin nochmal den ganz anderen Weg gegangen, habe dann eine Heilpraktikerschule besucht, habe ganz viele therapeutische Ausbildungen gemacht. Und arbeite heute tatsächlich wieder ganz viel mit Menschen zum Thema Gewicht, nur eben nicht mehr in Sachen, wie man das Gewicht runterbekommt, sondern wie man einen gesunden Lebensstil finden kann, auch wenn man keine Diäten mehr machen will. Denn wie du gerade schon so schön gesagt hast, Diäten funktionieren nicht. Das ist wissenschaftlich auch nicht mehr umstritten, sondern komplett bewiesen. Und die Frage ist ja immer, okay, was können wir anstattdessen tun? Und können wir trotzdem etwas tun, um unsere Gesundheit vielleicht zu verbessern? Manchmal führe ich auch nur ein einziges Gespräch mit den Menschen und die gehen aus der Sitzung sozusagen raus und merken, nö, ich mache eigentlich alles richtig. Und ja, ich bin eben kein dünner Mensch und muss dann eben die Enttäuschung bei den anderen Menschen lassen.
Mhm. Es ist halt so, selbst wenn du dann für dich selbst im Reinen bist, ne? Wenn du dann selbst okay mit deinem Gewicht bist, heißt es ja noch lange nicht, dass deine Umwelt das dann auch ist. Und ich habe das jetzt auch schon ganz oft im Podcast angesprochen, dass Stigmatisierung und Diskriminierung krank macht und zwar ganz unabhängig vom Körpergewicht.
Also das Problem ist eben ganz oft, dass Menschen das Gefühl haben, sich rechtfertigen zu müssen dafür, dass sie aussehen, wie sie aussehen. Ja, keiner von uns würde sich rechtfertigen müssen für seine große Schuhgröße, seine große Nase, seine kleinen Ohren, was auch immer. Aber bei Gewicht haben alle Menschen das Gefühl, sie dürfen mitreden, sie dürfen gute Ratschläge geben, sie dürfen das Essverhalten dieses Menschen kommentieren, ohne gefragt zu werden. Das ist einfach, ja, ganz, also soziologisch betrachtet ganz spannend, dass Menschen denken, dass sie das dürfen. Aber das liegt natürlich eben an diesen ganzen Vorurteilen, dass Menschen denken, ach, die Dicken müssen sich einfach nur mal eine Runde zusammenreißen und dann würden die auch abnehmen. Ja, und wir sind das beste Beispiel, ne, sowohl mit unserer Ausbildung als auch mit unserer persönlichen Geschichte, denn auch ich habe ja mit meine erste Diät gemacht. Wir sind einfach ganz gute Beispiele dafür, dass es Wissen, Disziplin, Bildung, dass das auch nichts ändert. Dass Diäten eben einfach nicht funktionieren.
Ja, ich habe ja auch Ernährungswissenschaft wie du studiert, weil ich dachte, wenn ich nur genügend über Ernährung weiß und wie der Körper funktioniert, dann kann ich auch endlich dieses Problem mit meinem Körper und mit meinem Essverhalten lösen und dann werde ich diese eine magische Diät finden, die dann ja, der heilige Gral ist, aber das hat nicht funktioniert. Also Diäten, die lösen nicht das Problem, die verursachen das, wenn du mich fragst.
Ich habe dann sogar noch weitergemacht, nämlich ich habe dann in diesem ganzen therapeutischen Bereich dann alles Mögliche sozusagen, ob das jetzt klassische Homöopathie, systemische Familientherapie, Traumatherapie. Am Anfang habe ich ganz, ganz viel mit dem Fokus darauf gemacht, dass wenn ich doch endlich in Ordnung wäre, wenn ich meine ganzen Traumata abgearbeitet hätte, wenn ich endlich die richtige Einstellung zum Leben habe, wenn mein Mindset endlich so gestellt ist, dass ich irgendwie wie Jesus über den See gehen kann, dann werde ich auch schlank am Ende dabei rauskommen. Und ich habe sehr, sehr viel dafür getan, alles richtig zu machen, um eben am Ende dabei schlank rauszukommen, weil das ist leider so mein Glaubenssatz gewesen, den ich gelernt habe, dass gesunde Menschen, psychisch und körperlich gesunde Menschen einfach schlank sein müssen. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir es einfach nicht checken, dass es Menschen in allen möglichen Gestalten gibt und die ganz normal und okay sind. Und deswegen glaube ich, dass es so wichtig ist, und das ist auch das, worin ich die meisten Menschen einfach versuche zu unterstützen, wirklich zu gucken, ist das gesund, wie du dich verhältst? Gesund im Sinne von, natürlich gucken wir auch ein bisschen auf die Ernährung, aber mehr darauf, was für Gedanken man dabei hat, dass man sich ernährt und ob man sich bewusst ernährt, ob man achtsam ist beim Essen. Und eigentlich geht's mehr darum, so die eigenen Gedanken. Also erlaube ich mir alles? Bin ich frei in meiner Entscheidung? Kann ich auf meinen Körper hören? Oder bin ich noch total in der Diätmentalität und teile die Dinge in gut und schlecht ein? Also es ist, wie gesagt, auch unter Therapeuten und unter vielen Health Professionals ist einfach dieser Glaubenssatz, gesund sein geht nur in schlank. Und das ist Quatsch.
Also das ist auch sowas, was ich mir total auf die Fahne geschrieben habe. Ich möchte endlich diese Verknüpfung von Gesundheit hat keinen bestimmten Look. Gesundheit kannst du jemandem nicht ansehen. Also diese Verknüpfung von Gesundheit und schlank, ich möchte die einfach auflösen.
Ja, und das ist sogar, ne, also weißt du, ich höre es eben auch von Klienten, dass die zum Therapeuten gehen, weil sie vielleicht Probleme mit Diskriminierung haben oder weil sie einfach sonst andere Probleme in ihrem Leben haben und gehen zum Therapeuten. Und ich habe eben auch schon gehört, dass Therapeuten sowas gesagt haben wie, naja, was mit ihnen nicht stimmt, das sieht man ja. Mhm. Und da muss man dann sagen, nein, lieber Therapeut, bilde dich bitte weiter, das sieht man nicht. Das ist dein Vorurteil, was du siehst, mehr leider nicht.
Das ist ja das Schlimme. Gerade da, wo die Menschen Hilfe suchen, in der Therapie, im Gesundheitswesen, beim Arzt, da kommt einem so viel Fettshaming entgegen, genau, und Gewichtsstigmatisierung entgegen. Und ne, dann wundern sich alle, warum dicke Leute ja wahrscheinlicher krank sind. Was meinst du denn? Hat die Stigmatisierung von dicken Menschen vielleicht sogar einen größeren Einfluss auf die Gesundheit als das Körpergewicht selbst?
Also ich glaube sogar, dass wenn ich mir meine eigene Geschichte angucke, dann glaube ich einfach, dass wenn ich nicht mit auf Diät gesetzt worden wäre, hätte ich ein anderes Verhältnis zu meinem Körper entwickelt. Ich hätte nicht versucht, überall die Kontrolle zu übernehmen. Ich hätte nicht versucht, mein Essen zu kontrollieren, meinen Sport zu kontrollieren, sondern ich hätte eben gegessen und mich bewegt und hätte Spaß dabei gehabt. Und hätte nicht immer meinen Wert oder so ein richtig Falschmaß gehabt. Ich hätte nicht permanent alles bewerten müssen, was ich tue. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel gesünder für mich gewesen wäre. Und ich sehe das eben auch bei meinen Klienten. Es gibt ja leider keinen Gegenbeweis. Also wir können leider nicht den Gegenbeweis antreten, denn ich kenne keinen Menschen, der mit seinem Gewicht hadert, der nicht Diskriminierung erlebt hat. Und deswegen ist es natürlich mit Studien nicht belegbar, dass wir sagen können, diese Menschen wären alle schlanker, wenn sie nicht diskriminiert worden wären, oder sie wären gesünder, wenn sie nicht diskriminiert worden wären, oder no, es würde ihnen einfach besser gehen. Denn wir haben die Kontrollgruppe nicht. Kinder im, also ich habe viele auch in der Praxis Kinder, und ich würde sogar sagen, dass das Einstiegsalter für Fettshaming, für Bodyshaming für den ersten Schritt in die Essstörung, der wird heute noch früher sogar gelegt, als es damals bei uns der Fall war. Also wenn ich einem 6-jährigen Kind schon permanent oder auch noch kleineren Kindern schon permanent sage, ist dies nicht, mach das nicht, das ist nicht gesund, nein, das isst du jetzt nicht, nein, du musst noch warten, das, und also diesem Kind schon die ganze Zeit irgendwelche Ernährungs- und Diätregeln beibringe, dann wird das Kind irgendwann nicht mehr auf seinen Körper vertrauen. Es wird nicht irgendwann denken, ich habe aber jetzt Hunger, ich möchte jetzt aber bitte was essen, sondern es wird denken, was stimmt denn mit mir nicht, dass ich schon wieder Hunger habe. Und das macht halt was mit uns. Das macht halt etwas, dass wir unserem Körper und unserer Wahrnehmung nicht mehr vertrauen können. Und das ist etwas, was nicht nur für Hunger und Sättigung einen ganz großen kritischen Bereich ausmacht, sondern für alles in unserem Leben. Ja, wir zweifeln einfach an unserer eigenen Wahrnehmung, und das macht in Beziehungen etwas mit uns, das macht in unserem Verhältnis zum Körper etwas, das macht wirklich in allen Lebensbereichen etwas mit uns, wenn wir unserer eigenen Wahrnehmung nicht mehr vertrauen können. Und ganz viele lernen das eben auch in Bezug aufs Essen.
Ich glaube halt auch, also was ich jetzt zum Beispiel bei mir festgestellt habe, dass die Art, wie ich meinen Körper sehe, die Art, wie ich meinen Körper akzeptieren lerne momentan, hat Auswirkungen auf alle Bereiche meines Lebens. Also Körper und Geist sind so fest und so unzertrennlich miteinander verknüpft. Ich finde es also teilweise richtig erschreckend momentan, wie sehr ich in mir ruhen kann, seitdem ich meinen Körper nicht mehr bekämpfe. Also nicht, dass ich jetzt dann total in sich ruhender Mensch wäre. Das ist nicht meine Art. Aber ich bin so viel mehr bei mir, und das öffnet mir so viele Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich früher, da bin ich irgendeiner Wahnvorstellung hinterher gehechelt, die ich sowieso nie bekommen hätte auf natürlichem, ungesundem Weg, weil meine Genetik das gar nicht hergegeben hätte, was meine Vorstellung von dem...
Ja, vor allen Dingen nicht nachhaltig, ne? Vielleicht immer mal für 3 Wochen, aber nachhaltig, wissen wir ja nun mal, funktioniert das einfach nicht.
Genau, und seitdem ich jetzt lerne, meinen Körper zu akzeptieren, das hat so viel Einfluss auch auf meinen Geist. Und auch, wie ich mich um mich selbst kümmern kann. Also, ne, wie du sagst, es gibt keine Kontrollgruppe. Und ja, es gibt irgendwelche Tierstudien, aber Tiere sind nun mal keine Menschen. Und man kann da bestimmte Dinge vielleicht mal ausprobieren, aber man kann das nie, oder vielleicht so ein paar Hinweise finden, aber man kann das nie 1:1 auf den Menschen übertragen. Und ich glaube, das ist auch das Problem. Wir haben keine Kontrollgruppe, und ich hätte gerne diese Kontrollgruppe.
Ja, wobei sehe ich natürlich genauso. Ich würde es natürlich auch immer schön finden, das Menschen schwarz auf weiß zu geben. Auf der anderen Seite denke ich, was wir eindeutig haben, ist ein Anstieg von bestimmten Stresserkrankungen, so wie du sie im Vorspann sozusagen ja schon wunderbar benannt hast. Ne? Wir haben immer mehr Angststörungen, immer mehr Burnouts. Wir haben ganz, ganz viele Erkrankungen, die einen unglaublich hohes Maß an Cortisol und Adrenalin, eben 2 Stresshormone, mit sich bringt. Wir haben viel Forschung über diese Hormonstörungen, Stressstörungen und natürlich auch, was sie mit unserem Körper machen. Da gibt es ja schon eine ganze Menge Forschung. Und wenn wir uns vorstellen, was Stress auslöst, dann würde jeder Einzelne, glaube ich, schon gut seine Stressfaktoren benennen können, nämlich ich habe mich nicht anerkannt gefühlt, ich hatte Angst, dass jemand das und das über mich denkt. Und gerade wenn ich mit Frauen, also ich arbeite halt mehr mit Frauen als mit Männern, und ich sagte, ich kenne keine Frau, und ich arbeite ja auch nicht nur mit mehrgewichtigen Frauen, ich arbeite natürlich auch mit ganz schlanken Frauen, weil ich ja jetzt, ne, das ist ja nicht mein einziges Thema, vor allen Dingen in der Praxis nicht. Und trotzdem ist so ein Satz wie, oh, hast du zugenommen? Ich kenne keine Frau, der das keinen Stress macht. Es sei denn, es ist jetzt eine, die schon durch unseren Prozess sozusagen durch ist. Also wenn man mich jetzt fragt, hast du zugenommen, dann kann ich ganz klar sagen, Corona, ja, habe ich. Aber es löst in mir keinen Stress mehr aus. Der Stress, den es vielleicht nochmal auslöst, ist, dass ich denke, so Mist, ich muss mir eine neue Hose kaufen. Aber es löst kein Schamgefühl mehr aus. Es löst kein mich verstecken wollen, mich nicht zeigen wollen. Das Einzige, was es ab und zu noch mal auslöst, dass ich vielleicht mir Gedanken darüber mache, ob der andere irgendwie gerade ein bisschen empathielos ist. Also das ist einfach sowas wie so ein Gedanke von, es gehört sich nicht, diese Frage zu stellen, aber egal. Ich glaube, auch Männern wird es genauso gehen. Ja, also wenn wir uns einfach mal in diese Schuhe stellen und sagen, hey, was würdest du mit dir machen, wenn jemand sagen würde, sag mal, hast du zugenommen? Dann würde das, ich würde mal behaupten, bei 98% der Menschen Stress auslösen. Und deswegen, wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich als kleines Kind schon permanent irgendwie, dass mir jemand in den kleinen Bauch kneift oder in die Wange oder in die kleinen Oberschenkel und ach, und der ist aber auch gut im Futter, so ungefähr, dann merkt man halt schon, dass wir haben eine ganz eindeutige gesellschaftliche Meinung darüber. Und wenn ich also sozusagen zu einer Gruppe gezählt werde, die nicht in der Gesellschaft gut anerkannt bin, also wie soll das keinen Stress auslösen? Mhm. Also, ne, ich glaube, das ist selbst in der Theorie, weiß ich gar nicht, wie man sich das vorstellen kann. Die einzige Frage, die man sich immer vorstellen kann oder die man sich fragen kann, finde ich, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ich weiß, bei mir war es auf jeden Fall erst die Gewichtsdiskriminierung und dann, also wenn ich mir angucke in dem Alter, wo ich auf Diät gesetzt wurde und auch die Jahre davor, ich sehe kein dickes Kind auf den Bildern. Und weiß auch, dass meine Eltern aus der Angst heraus, ich könnte eins werden, mich auf Diät gesetzt haben. Und es auch keine, dass es auch keine ärztliche Anordnung oder irgendwie sowas gab. Und deswegen finde ich, dass man mir da ein gesundheitliches Problem erschaffen hat. Und ich sehe das bei ganz, ganz vielen Kindern bei mir in der Praxis, dass Eltern einfach oft keine Idee haben, wie so ein normaler körperlicher Entwicklungsverlauf ist. Also, dass das normal ist, dass Kinder vor einem Wachstumsschub ein bisschen Fett sammeln, um dann in die Höhe schießen zu können. Sondern, dass Eltern, sobald sich irgendwo ein bisschen Fett sammelt, sie denken, oh Gott, mein Kind wird fett, das wird diskriminiert werden, ich muss es jetzt sofort auf Diät setzen. Und das, ne, dass das so eine Endlosschleife in deren Gehirn. Also das ist auch bei den Eltern einfach tierischen Stress auslöst, weil Eltern mittlerweile auch Angst haben von Ärzten, von Lehrern und von allen möglichen Menschen drumherum, auf das Gewicht ihrer Kinder angesprochen zu werden und sich schuldig fühlen. Auch das löst schon totalen Stress aus. Mhm.
Ich nick die ganze Zeit, das sieht man ja im Podcast nicht, aber ich nick die ganze Zeit. Nee, ich glaube, also ich habe es auch schon so von so vielen gehört, dass eben durch die Gewichtsdiskriminierung und auch durch diese falsche Vorstellung, wie denn das Körpergewicht zustande kommt, also welche Faktoren ja dafür verantwortlich sind, wie viel wir wiegen, dass einfach da noch viel zu wenig, also das ist noch viel zu wenig in den Köpfen der Menschen angekommen. Und wie du sagst, es wird durch die Gewichtsdiskriminierung, durch die Stigmatisierung ein Problem geschaffen, ja, durch das wir dann möglicherweise krank werden.
Und das ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn wir dann erstmal diese Idee haben von, wir sind zu dick, dann das Einzige, was uns übrig bleibt und was uns ja an jeder Ecke angeboten wird, sind halt Diäten, Punkte zählen, Kalorien zählen und dann auch diese selbsternannten Experten, die dann da stehen und sagen, also dick sein hat einfach nur was mit Ausreden zu tun, weil es wäre ja ganz einfach, man könnte ja einfach seine Makros zählen und dann würde man ja einfach dies und das machen, wo ich immer denke, ist so lustig, ja, womit die sich eben so auskennen, ja, also mit was für einer Selbstverständlichkeit, die oft solche Dinge sagen, denn wenn der Mensch so einfach gestrickt wäre, ja, warum ist dann die meistverbreitete Erkrankung eine Angststörung im reichsten Land der Welt? Warum haben wir irgendwie wahnsinnig viele Depressionen, obwohl es uns ja offensichtlich irgendwie gut geht, ja, also das ist so, es ist so sehr Ursache-Wirkung, also es ist so sehr von, ich fahre von A nach B und das ganze Unbewusste, was ja 95% des Menschen ausmacht, ne, wir haben 5%, was über unser Verstand, unser Ratio gesteuert wird und 95% dessen, wie wir handeln, wird durch unser Unbewusstes gesteuert und es ist so ein bisschen so, als würde da jemand stehen und sagen, Unbewusstes kenne ich nicht, habe ich hier noch nie getroffen, nee, sowas habe ich nicht. Ja, das ist so auch, wenn Menschen sowas sagen wie, nee, Marketing zieht bei mir nicht. Ich würde mir nie ein Auto kaufen, nur weil ich die Marke gut finde, sondern ich bin da ganz rational und ich gleiche da genau ab, welches Auto was leisten kann. Und dann fragst du, okay, was fährst du denn? ja, ein Mercedes so und so, wo man dann denkt, okay, dann erzähl's einfach wem immer du willst, aber das ist Bullshit, das ist reines Marketing. Es ist so lustig, dass Menschen immer so denken, sie sind so unterbewusst oder unbewusstseinsfrei und in Wirklichkeit fallen sie halt total auf diese ganzen Marketingbotschaften rein. Und das ist da eben ähnlich, ne? So, es wird halt permanent suggeriert, es ist überhaupt kein Problem. Du kannst einen Detox machen, du kannst Punkte zählen, du kannst Kalorien zählen, du kannst irgendwie ganz viel Sport machen, du kannst einfach Muskeln ab und es ist immer so einfach. Und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Und da kriege ich wirklich schon Pickel, wenn ich diesen Satz höre.
Ich sage immer so gerne, also das ist irgendwie mein neuester Lieblingssatz, eine individuelle Erfahrung macht noch keine wissenschaftliche Studie. Und ich werde jetzt im Rest vom Podcast von dieser Episode mal darauf eingehen, wie viel komplexer eben dieses ganze Thema Stress, Körper, Gewicht, Gesundheit ist, als wir vielleicht denken. Liebe Petra, es war wunderbar, dass du da warst. Ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir.
Wir sehen uns und hören uns wieder auf jeden Fall im Podcast, bin ich mir ganz sicher. Spätestens, wenn wir dann mit unserem Buch Fortschritte machen.
Genau. Kann nicht mehr lange dauern.
Ja, das hoffe ich. Petra, vielen Dank, dass du da warst. Und wenn du mehr über Petra erfahren oder mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann findest du sie auf Instagram unter @bellyandmind oder du gehst auf ihre Homepage www.bellyandmind.de und wie immer habe ich dir natürlich alle ihre Kontaktinfos auch in den Shownotes verlinkt. Die heutige Podcast-Episode heißt ja Macht Stress dick? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir aber erstmal klären, was Stress überhaupt ist, wofür wir ihn brauchen und was er in unserem Körper auslöst. Stress bezeichnet die eigene körperliche und psychische Reaktion sowie die wahrgenommene Belastung durch bestimmte äußere Reize. Und diese äußeren Reize, die werden auch Stressoren genannt. Und Stress ist an sich jetzt eigentlich nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Stress aktiviert uns, sodass wir Herausforderungen meistern können. Er dient dazu, sich an verändernde Situationen und Umweltbedingungen anzupassen. Und wir brauchen Stress ganz dringend, um diese äußeren Reize zu bewerten und damit überlebensfähig zu sein bzw. zu bleiben. Ein Beispiel. Was passiert bei einem lauten Knall? Also es knallt, du schreckst auf, du orientierst dich in die Richtung, aus der das Geräusch kam und du bewertest die Situation. In erster Linie jetzt mal, ist sie lebensgefährlich oder nicht? Und daraufhin handelst du entsprechend. Also dieses Aufschrecken plus Evaluieren ist deine Stressreaktion. Und das ist ein evolutionär tief verankertes Verhalten. Das kennt man auch unter diesem Fight, Flight or Freeze. Also die Stressreaktion ist eigentlich etwas Positives, denn sie führt den Organismus in den Zustand einer Alarmbereitschaft und diesen Zustand brauchen wir, um schnell reagieren zu können. Und der Unterschied ist zwischen früher und heute. Früher waren die Stresssituationen schnell wieder vorbei und der Stress hat sich auch dadurch, wie wir gelebt haben, sehr schnell wieder gelegt. Und heute fühlen wir uns permanent gestresst. Also gestresst zu sein, Stress zu haben, viele Termine zu haben, das gehört fast schon zum guten Ton. Und Stress ist so zu einer Art, ja, Volkskrankheit geworden. Das Problem ist aber, laut der Weltgesundheitsorganisation gehört Stress zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts. Und obwohl wir heute in einer modernen Welt leben, in der wir diesen ursprünglichen Stressfaktoren, also diesen tatsächlich lebensbedrohlichen Situationen, wenn der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, kaum noch ausgesetzt sind. Die heutigen Stressoren, die sind ganz anders und die lassen sich in ja drei Bereiche eingliedern. Zum einen hast du die psychosozialen Ursachen. Also wir müssen uns heute viel weniger vor diesen akuten physischen Stressoren wie jetzt Angreifern in Acht nehmen, sondern wir müssen uns eher mit einem psychischen Stress auseinandersetzen. Und dieser psychische Stress, der klingt nicht so schnell ab wie beispielsweise ein lauter Knall. Und psychischer Stress kann sein finanzielle Sorgen oder Ärger mit ArbeitskollegInnen, Zeitdruck, Leistungsdruck, auch ein geringes Selbstwertgefühl kann Stress auslösen. Oder der Verlust wichtiger Bezugspersonen, fehlende Anerkennung, fehlende Unterstützung, ungelöste Konflikte. Und was auch ganz, ganz häufig vernachlässigt wird, ist die Bedrohung der sozialen Stellung. Also wenn deine Kompetenz in Frage gestellt wird und du ständig das Gefühl hast, dich beweisen zu müssen, das löst großen, großen Stress in uns aus. Genauso wie auch Mobbing oder Diskriminierung. Der zweite Bereich sind belastende Aufgaben. Also beispielsweise eine zu hohe Arbeitslast, ungenaue, zu viele, sinnlose Regelungen, fehlende Arbeitsprozesse, fehlende Organisation, unklare Zuständigkeiten, widersprüchliche Anweisungen lösen in uns ganz, ganz großen Stress aus. Oder vielleicht zu viel Verantwortung, die möglicherweise deinen Kompetenzbereich überschreitet oder auch in keinem Verhältnis zu deiner Arbeit oder zu der Aufgabe steht, die du erfüllen sollst, zum Beispiel jobtechnisch. Und belastende Aufgaben sind auch fehlende oder unvollständige Informationen. Also beispielsweise bei Petra stresst mich das nicht, wenn sie jetzt hier im Podcast ist, weil wir kennen uns sehr gut. Und wenn ich aber jemanden nicht gut kenne, dann muss ich vorher meine Recherche machen, damit ich, ja, nicht so ins blaue Interview, weil da kann man halt auch leicht ins Fettnäpfchen treten. Und wenn ich dann nicht vorbereitet wäre, würde mich das total stressen. Also jemanden zu interviewen, den ich nicht kenne oder über den ich nichts weiß, das würde tatsächlich Stress in mir auslösen. Der dritte Bereich sind äußere Ursachen, wie zum Beispiel allgemeine Arbeitsbedingungen. Das kann Schichtarbeit sein, es kann aber auch sein, dass du Lärm, Licht, Temperatur ausgesetzt bist, die dir unangenehm ist. Es kann sein, dass dein Sicherheitsbedürfnis nicht erfüllt ist, oder es können zum Beispiel permanente Störungen sein, wenn ständig irgendjemand was von dir will. Stress ist teilweise aber auch eine Frage der Bewertung. Also nicht jeder Stressor wirkt bei jedem gleich. Und was den einen stark reizt, das lässt zum Beispiel den anderen völlig kalt. Beispielsweise, wenn dir Pünktlichkeit wichtig ist und, keine Ahnung, die Straße gesperrt ist, die U-Bahn nicht fährt, das Auto nicht anspringt, dann wirst du total gestresst sein, wenn du zu spät kommst. Wenn dir Pünktlichkeit egal ist, dann bist du es wahrscheinlich nicht. Also wir können Reize ganz unterschiedlich bewerten und zwar auch nicht nur negativ, sondern eben auch positiv. Nochmal ein Beispiel, damit es auch so richtig klar wird, ist das Oktoberfest oder in Stuttgart wäre es der Wasen. Du hast viel Reize. Du hast Licht, du hast Lärm, du hast Musik, du bist vielleicht in einem Bierzelt und all das animiert dich zu mitsingen. Und es animiert dich dazu, auf den Bierbänken zu tanzen. Also für dich ist es ein positiver Stress, der dir Spaß macht, der dich animiert, der dich mitreißt, der dich aufputscht. Wenn du jetzt aber vielleicht Anwohner bist, dann ist es gut möglich, dass du durch diese Lärmbelästigung genervt bist oder ja, dass Leute in deinen Hauseingang pinkeln, auf dem Weg zur U-Bahn oder durch deinen Vorgarten latschen und das ist dann wirklich ein negativer Stress, obwohl die Situation oder die äußeren Umstände ja im Prinzip genau gleich sind. Also wichtig ist, dass Stress aus einer Kombination von äußeren Ursachen sowie der inneren Bewertung resultiert. Damit wir Stress erleben können, müssen zunächst diese ganzen äußeren Reize über die Sinnesorgane wahrgenommen werden. Was auch immer diese Reize aufgenommen hat, es wird jetzt weitergeleitet und diese bestimmten Gehirnregionen, die analysieren die Reize und bewerten sie. Und eines dieser wichtigen Areale ist die Amygdala. Die Amygdala ist das Angstzentrum des Gehirns und sie spielt bei der Verarbeitung von Emotionen auch eine wichtige Rolle. Und wird sie aktiviert, dann aufgrund dessen, dass unser Gehirn eine neue Situation als potenziell gefährlich einstuft. Und dann reagiert die Amygdala auf diesen bedrohlichen Reiz oder diese bedrohlichen Reize und setzt die Stresshormone Cortisol und Adrenalin frei. Und im Körper passiert dann Folgendes. Dein Blutdruck steigt, die Muskeln spannen sich an, deine Atmung wird schneller und flacher. Blutzuckergehalt wird erhöht, um Energie bereitzustellen. Es wird vermehrt Blut in die Muskeln geleitet, um eben die Sauerstoffaufnahme der Muskelfasern zu optimieren und dass du ja 100% reaktionsfähig bist. Und es wird aber auch gleichzeitig deine Verdauung gehemmt und beispielsweise sowas wie sexuelle Lust oder sexuelle Funktionen, die werden völlig unwichtig, weil es geht ja gerade darum, ne, zu entscheiden, kämpfst du jetzt, flüchtest du jetzt oder erstarrst du? Und du brauchst dir das jetzt auch gar nicht alles merken, was da passiert. Man kann auch einfach sagen, bei Stress ist der Sympathikus aktiviert und der Parasympathikus inaktiviert. Und Sympathikus und Parasympathikus, die sind Teile des vegetativen Nervensystems und sie sind funktionell gesehen meist Gegenspieler. Also der Sympathikus, der stellt den Organismus auf eine Aktivitätssteigerung ein, dieses Fight or Flight. Und der Parasympathikus, der überwiegt in Ruhe- und Regenerationsphasen. Die nennt man dann auch manchmal Rest and Digest, also Ausruhen und Verdauen. Und oft wird so, ja, der Anschein erweckt, dass der Sympathikus böse ist und der Parasympathikus gut ist, und das stimmt natürlich nicht. Also das Problem ist eigentlich eher, dass wir in unserer modernen Welt sehr viel häufiger den Sympathikus aktiviert haben und sehr viel mehr tun müssen, damit auch mal der Parasympathikus zu Wort kommt. Und wir brauchen beides. Also wir brauchen Cortisol, um uns zum Beispiel morgens in die Gänge kommen zu lassen, weil Cortisol versetzt den Körper direkt nach dem Aufwachen in so eine Art Bereitschaftsmodus. Und das ist gut, weil das führt dazu, dass wir aufstehen, dass wir in unseren Tag gehen. Und problematisch oder kritisch wird es dann erst, wenn zu viel Cortisol über einen längeren Zeitraum ausgeschüttet wird. Also sprich, wenn die Reize, die wir negativ bewerten, über längere Zeiträume hinweg bestehen bleiben. Weil dann können die sich zu sogenannten chronischen Stressoren manifestieren. Und unser Organismus befindet sich in so einer Art dauerhaftem Alarmzustand. Diese lang anhaltende Konzentration an Stresshormonen, wie wir sie beispielsweise bei chronischem Stress erfahren in unserem Körper, die hat einen negativen Effekt auf die Schilddrüse, in der wichtige Hormone gebildet werden. Die hat einen negativen Effekt auf das Immunsystem, auf das Verdauungssystem und auch auf die Geschlechtsorgane. Es ist so, dass chronischer Stress eben bei diesen aufgezählten Organen und Körpersystemen die Funktionsweise unterdrückt, und zwar länger als gesund ist für den Organismus. Und das schwächt dann beispielsweise das Immunsystem, die Infektanfälligkeit nimmt zu und auch Entzündungen im Körper werden häufiger. Und dann wird die Verdauung gestört, und das ist auch wirklich bei jedem anders. Also Magenschmerzen, Sodbrennen, Verstopfung, Durchfall, Blähungen, das kann alles passieren. Und laut der Weltgesundheitsorganisation bedeutet ein beruflicher Stress ein um 50% höheres Risiko, an einer koronaren Herzerkrankung zu erkranken. Ja, und jetzt denkst du dir vielleicht, ach, das bisschen Stress, das bisschen Cortisol da, das ist doch nicht so schlimm, ich mache das doch schon immer so, was soll denn das jetzt schon ausmachen? Und ich habe dazu eine private Geschichte, die ich gern mit dir teilen möchte, die für mich ein echter Augenöffner war. Also ich wusste zwar aus meinem Studium, dass Stress einen bedeutenden Einfluss auf den Blutzucker und auf den Insulinspiegel hat. Aber was es wirklich bedeutet, war mir nicht klar. Und letztes Jahr habe ich ein Langzeitblutzuckermessgerät getestet für einen Auftrag, den ich als Journalistin hatte. Und ich habe hier eine diagnostizierte Histaminintoleranz und auch verschiedene Nahrungsmittelallergien. Und ich war jetzt schon fast mit dieser Testphase durch, und dann habe ich was Falsches gegessen, habe also durch meine Krankheit dann darauf reagiert. Ich hatte Atemnot, ich hatte Herzrasen, und dann musste ich meine Notfallmedikamente einnehmen. Und bei meinen Notfallmedikamenten ist auch ein hochdosiertes Cortison dabei. Und mein Blutzucker, da hatte ich mich natürlich drüber gefreut, der war so ganz durchschnittlich. Und ich nehme dieses Cortison und der steigt an auf 135 Milligramm pro Deziliter. Und also wirklich so wupp, Nach einer halben Stunde ist er hochgegangen und dann ist er da oben geblieben. Und es hat 36 Stunden gedauert, bis sich mein Blutzucker wieder normalisiert hat. Und wenn ich zwischendurch was gegessen habe, hatte ich einen sprunghaften Anstieg auf so 160, 180 Milligramm pro Deziliter. Das kann jetzt gut sein, dass dir diese Zahlen gar nichts sagen und die sind auch bei jedem etwas anders. Zum Vergleich, man muss zum Kalibrieren von diesem Messgerät auf nüchternen Magen eine reine Glukoselösung trinken. Also das war verdammt viel Zucker, den du da in Wasser auflöst und wirklich in dich reinschütten musst. Und nach dieser Zuckerlösung, nach diesem Zuckerwasser, hatte ich nicht so einen Blutzuckeranstieg. Also der war nur ein bisschen höher als das, was das Cortison bei mir im Körper gemacht hat. Und der war nicht ansatzweise so hoch, wie dann dieser sprunghafte Anstieg, als mein Blutzuckerspiegel schon erhöht war durch das Cortison und ich dann zwischendurch was gegessen habe. Und was ich auch ganz krass fand, ich hatte in diesen 36 Stunden einen unfassbaren Heißhunger. Also ich habe viel mehr gegessen als sonst und ich habe mich trotzdem nicht satt gefühlt. Und ich war da schon intuitiver Esser. Also ich habe keine Diät gemacht, ich habe mir nichts verboten. Und trotzdem hatte wirklich diese Substanz, dieses Medikament so eine wahnsinnige Wirkung auf mich. Und das hat mich schon sehr erschreckt, muss ich sagen. Und was ist da passiert im Körper? Also das Cortison, das hat so eine Art Notfallsituation simuliert. Also mein Blutzuckerspiegel ist angestiegen, weil das Cortison erstmal alle verfügbaren Zuckerreserven, der Körper, der speichert ja Glukose in Form von Glykogen in der Leber und in den Muskeln, die wurden erstmal alle geleert und dem Körper zur Verfügung gestellt, weil mein Körper hat ja gedacht, nach dem Cortison, das ich eingenommen habe, wir haben hier jetzt einen wirklich, wirklich schlimmen Notfall. Und ursprünglich war diese Reaktion ja auch sinnvoll, weil ich ja für meine Flucht oder diesen Kampf auch diese Energiereserven gebraucht habe. Nur, dass wir halt jetzt keine Flucht und keinen Kampf mehr haben. Der Körper, der reagiert immer noch genauso wie früher. Und das Schlimme daran ist, der Stress, der muss noch nicht mal in Anführungszeichen real sein. Also dieser Stress, der kann ganz subjektiv sein, der kann nur gefühlt sein. Und trotzdem reagiert der Körper mit der Ausschüttung von Stresshormonen. Und was einem oft auch gar nicht bewusst ist, ein Schlafmangel und Schlafstörungen sind auch Stress für den Körper. Das heißt, dein Blutzuckerspiegel ist ständig leicht erhöht und dadurch wird aber auch permanent Insulin ausgeschüttet. Insulin ist ein Hormon, das ist für den Zuckerstoffwechsel im Körper zuständig und es wird von der Bauchspeicheldrüse gebildet und es sorgt dafür, dass die Zellen Zucker aufnehmen können. Also kann sich das so vorstellen, dass Insulin wie so ein Schlüssel ist, der in die Zelle gesteckt wird und der schließt dann die Zelle auf, die Tür geht auf und die Glukose kann rein. Und dann kann die Zelle aus der Glukose Energie gewinnen. Und wenn du aber permanent Insulin ausschüttest und permanent viel Insulin im Blut hast, dann stumpfen die Zellen irgendwie ab. Also das ist dann, da verklebt dann wie das, also das Schloss verklebt und du brauchst immer mehr Insulin, um diese Schlösser und die Zellen aufzuschließen und um den Zucker in die Zelle zu bekommen. Und wenn dein Körper in einem Zustand ist, dass eben viel Insulin im Blut ist und die Zellen aber schon abgestumpft sind, also das Insulin gar nicht mehr richtig erkennen, dann hast du eine Insulinresistenz. Und diese Insulinresistenz ist eine Vorstufe zu einem Typ 2 Diabetes. Und irgendwann sind dann die Inselzellen der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin herstellen, einfach überlastet, weil die können dann einfach nicht mehr, weil sie schon so viel hergestellt haben. Die gehen kaputt und dann kann dein Körper nicht mehr so viel Insulin herstellen, wie es notwendig ist. Und als Folge hast du dann einen chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel, der nennt sich Hyperglykämie. Und das ist sozusagen der Beginn einer Entwicklung von einem Diabetes Typ 2. Also das war mir jetzt ganz wichtig, dass ich das so ausführlich erklärt habe. Ich hoffe, du bist noch da, weil es ja immer heißt, ein hohes Körpergewicht verursacht einen Diabetes. Wir wissen das gar nicht. Also wir wissen, dass ja, bestimmte Krankheiten häufiger auftreten, wenn jemand ein hohes Körpergewicht hat. Es kann aber genauso gut sein, dass der Stress die Ursache ist, die dann irgendwann einen Diabetes zur Folge hat. Also wir können nicht so recht sagen, wie Petra das ja auch schon gesagt hat, was ist das Huhn und was ist das Ei? Was ist zuerst da? Ist das Gewicht die Ursache? Ist das Gewicht nur ein Begleitsymptom? Müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen? Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen bloß, dass Stress dazu beitragen kann, einen Diabetes zu entwickeln. Und es ist noch ein anderer Grund, warum es eben nicht so gut ist, wenn ständig Insulin im Körper rumschwirrt, weil Insulin ist ein anaboles Hormon. Also neben seiner blutzuckersenkenden Wirkung bewirkt Insulin auch den Aufbau und die Speicherung von Fett. Das heißt, solange Insulin im Körper aktiv ist, kann der Körper kein Fett verbrennen, sondern er ist im Fettspeichermodus. Und wir brauchen einfach auch hier wieder diesen Wechsel, ne? Fettspeichermodus, Fettverbrennungsmodus, weil so funktioniert unser Körper auf eine natürliche, gesunde Weise, dass er immer in diesem Wechsel ist. Das Cortisol, wenn es länger im Körper ist, bringt außerdem noch die Hunger- und die Sättigungshormone aus dem Gleichgewicht. Sprich, wenn der Körper Energie braucht, dann schüttet er das Hungerhormon Ghrelin aus. Und die Folge ist, man wird hungrig und man isst. Und sobald dann genügend Energie aufgenommen wurde, schüttet der Körper das Sättigungshormon Leptin aus. Und dann wird man satt und hört auf zu essen. Wenn aber das Cortisol-Level dauerhaft erhöht ist, dann erhöht sich auch die Ghrelin-Ausschüttung dramatisch und die lässt dann irgendwann die Gehirnzellen unempfindlich gegen Leptin werden. Und das bezeichnet man dann auch als eine sogenannte Leptinresistenz. Und die Folge ist dann, dass dein Körper diesen Zustand satt gar nicht mehr richtig signalisieren kann. Und man ist leichter über den Hunger. Und was jetzt auch noch das Problem von dem dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel dann auch mit einer Verbindung, in Verbindung mit einem dauerhaft erhöhten Insulinspiegel ist, es scheint die Fettanlagerung am Bauch zu begünstigen. Und viel Stress bedeutet also mehr Bauchfett, führt dazu, dass wir mehr essen, dass wir kein Fett verbrennen und stattdessen Fett ansetzen. Und man hört so oft, dass das hohe Körpergewicht der reine Auslöser oder die reine Ursache von Diabetes ist. Und nein, das stimmt nicht. Es besteht eine Assoziation, also ein Zusammenhang zwischen beiden. Und wir wissen einfach nicht, was zuerst da war. War es das Ei oder war es das Huhn? Was nämlich auch in diese Richtung geht, das sind ganz spannende Studien, dass sich zum Beispiel ein Diabetes Typ 2 ganz signifikant verbessern lässt, wenn man das Stresslevel von Menschen senkt. Also wenn man nur das Stresslevel von Menschen senkt. Und zwar hat man in diesen Studien Menschen einfach die Möglichkeit gegeben, sicher ein Dach über dem Kopf zu haben. Es ging in dieser Studie um ein mietunterstütztes Wohnen und was das mit der Gesundheit macht. Also es ging nicht darum, irgendwie den Leuten zu sagen, du sollst das und das machen, um deine Gesundheit zu verbessern, oder die sollten sich auch gar nicht mit dem Gewicht oder ihrer Ernährung beschäftigen. Die wurden einfach nur bei ihrer Miete unterstützt. Und nur dadurch, dass das Wohnen erschwinglich war, hat sich ihr Diabetes verbessert. Und laut der Autoren war der Grund, dass diese Wohnsicherheit das Stresslevel der Personen entscheidend gesenkt hatte. Und es hatte so einen einschneidenden Effekt. Und die Autoren, die haben auch dann geschlussfolgert, dass ein erweiterter Zugang zu einer Mietunterstützung sowohl die Gesundheit der Bevölkerung verbessern könnte, als auch die Gesundheitsausgaben verringern würde, die mit vermeidbaren Komplikationen im Zusammenhang mit Diabetes stünden. Also wir konzentrieren uns immer so auf den Körper, auf die Ernährung, auf den Sport, aber es sind halt einfach noch so viele andere Faktoren, die über Gesundheit und über Krankheit und über Dünnsein und über Dicksein bestimmen und die lassen wir teilweise so aus den Augen, weil einfach so diese Bewegung und Ernährung und Willenskraft, die wird in unserer Gesellschaft so überbewertet. Und das Problem ist aber, dass Diäten auch ein riesen Stressfaktor für den Körper sind. Ich habe letzt einen Blogpost geschrieben, ob Health at Every Size eigentlich ein Gesundheitskonzept oder eine Persönlichkeitsentwicklung ist. Ich kann den dir in den Shownotes verlinken. Und darum ging es, oder in dem Blogpost ging es darum, dass Diäten uns davon abhalten, unsere Grundbedürfnisse zu erfüllen. Und wenn unsere Grund- und Existenzbedürfnisse nicht erfüllt sind, dann fühlen wir ein ganz, ganz hohes Maß an Unsicherheit. Und diese Unsicherheit ist ein wahnsinnig großer Stressor, also ein Faktor, der einen großen Stress auslöst. Und das vergessen wir ganz oft. Und das muss man sich auch wirklich, wirklich mal bewusst machen. Weil mit der Zeit kann eine anhaltende Belastung des Körpers durch Stress, und es ist wirklich auf Deutsch gesagt scheißegal, wo dieser Stress herkommt, zu riesigen und schwerwiegenden Gesundheitsproblemen führen. Also ich hatte es ja schon teilweise genannt, das sind Herzerkrankungen, das ist Bluthochdruck, das ist Diabetes Typ 2, das sind psychische Störungen wie Depressionen oder Angstzustände. Und interessanterweise sind das alles Krankheiten, die auch mit einem hohen Körpergewicht assoziiert sind. Und diese Krankheiten, die lassen sich nämlich auch ganz unabhängig vom Gewicht mit Stress in Zusammenhang bringen. Und das Problem ist einfach, unsere Gesellschaft, die ist leider fettphobisch und es ist einfach und es ist auch gesellschaftlich akzeptiert, dem Körperfett einfach die, in Anführungszeichen, Schuld an allen möglichen Krankheiten zu geben. Und ich will jetzt auch hier gar nicht irgendwie mit aller Gewalt es übers Knie brechen, dass ein hohes Körpergewicht, also die Fettmasse an sich, rein gar nichts mit diesen Krankheiten zu tun hat. Wir wissen es einfach nicht. Und wir müssen diese ganze Sache einfach viel differenzierter betrachten. Und einfach zu sagen, jemand sei zu dick und müsse abnehmen und dann sind die Krankheiten weg, das ist einfach nur bequem, das ist nicht ansatzweise lösungsorientiert, weil es gibt einfach keine Methode, Menschen langfristig und nebenwirkungsfrei schlank zu machen. Und selbst wenn sich bei Studien anfangs die Gesundheit verbessert, ist von diesem Effekt nach 6 bis 12 Monaten meist nicht mehr viel übrig. Und es ist halt auch ein riesen, in Anführungszeichen, Zufall, dass die meisten Studien, die einen Gewichtsverlust beschreiben, eben auch nur ein paar Wochen dauern oder 6 Monate. Und das ist halt einfach auch genau aus diesem Grund, weil jede Studie, die wir angucken, die länger als ein Jahr dauert, ich sage jetzt mal so 1 bis 5 Jahre, hat einfach das Ergebnis, dass über 95% aller Diäten scheitern. Und ja, wenn wir dieses Wissen haben, können wir doch nicht mehr guten Gewissens den Leuten sagen, esst weniger, bewegt euch mehr. Wir wissen doch, dass es nicht funktioniert. Und früher dachte man halt, dass ein Tritt in den Hintern sozusagen genau die richtige Motivation zum Abnehmen sei. Aber das stimmt nicht. Diese guten Ratschläge und Vorurteile, die motivieren nur ganz selten zum Abnehmen. Und in den meisten Fällen ist diese Stigmatisierung, die damit einhergeht, geradezu kontraproduktiv. Und ich überlege jetzt gerade, ob ich in dieser Episode, ich spreche ständig hier von Diskriminierung, von Stigmatisierung, ob ich Stigmatisierung eigentlich überhaupt schon definiert habe. Dann mache ich das jetzt hier noch kurz. Also, Stigmatisierung ist folgendes. Werden Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe negative Eigenschaften zugeschrieben, dann spricht man von Stigmatisierung. Und Stigmatisierung kommt vom griechischen Stigma und es bedeutet Stich oder Wundmal. Und eine Stigmatisierung, die beinhaltet Stereotypen, das ist zum Beispiel, in Anführungszeichen, der gemütliche Dicke oder Vorurteile, das wären in Anführungszeichen natürlich Dicke sind willensschwach. Und Stigmatisierung beinhaltet auch Diskriminierung, also dass beispielsweise dicken Menschen passieren kann, dass sie beim Arzt seltener objektiv untersucht werden als schlanke Menschen, weil der Arzt oder die Ärztin eben nur ihr Gewicht sieht und ihre Krankheit dann schneller dem Gewicht zuschreiben. Natürlich sind nicht alle Ärzte so, das will ich auch gar nicht sagen. Es ist einfach ein gesellschaftliches Problem, dass Menschen im Gesundheitswesen eben auch nur Menschen sind, auch Fettphobie und Diätkultur verinnerlicht haben und dass Menschen mit einem hohen Gewicht beim Arzt im Durchschnitt schlechter behandelt werden als schlanke Menschen. Und es ist wissenschaftlich ganz eindeutig bewiesen, dass sich Diskriminierung schlecht auf die Gesundheit auswirkt und ja, du ahnst es, ganz unabhängig vom Körpergewicht. Und das Schlimme ist, dass viele mehrgewichtige Menschen, die denken genauso schlecht über sich selbst wie ihre Umwelt. Und in der Fachsprache heißt es Internalisierung. Also die verinnerlichen sozusagen alle Vorurteile, die Diskriminierung von außen, die Stigmatisierung und denken dann oft selbst, sie haben das verdient, schlecht behandelt zu werden. Und es stimmt natürlich nicht. Aber dadurch, dass sie sich das denken, entwickeln Betroffene häufiger eine Abneigung gegen den eigenen Körper. Und weil uns das halt auch unsere Gesellschaft so vorlebt, dass es ja funktionieren muss mit den Diäten, ne? Was nicht stimmt, setzen sich dann Betroffene einfach mit unrealistischen Abnehmzielen unter Druck und dann stehen die unter diesem ständigen Stress, weil sie pausenlos mit dem eigenen Gewicht hadern, plus ja dann Diäten machen, die ja in sich nochmal ein Stressfaktor für das Leben und für den Körper sind. Und sich ständig zu vergleichen, ständig unter Stress und unter Druck zu stehen, das verringert dann halt auch wieder den Selbstwert. Und was jetzt aber Studien gezeigt haben, ist, dass die Stereotypisierung von dicken Menschen oder die Stigmatisierung in den Medien oder soziale Ausgrenzung, die ja dicke Menschen auch häufig erfahren, dazu führen, dass Betroffene nicht nur mehr essen, sondern auch unausgewogener. Und es ist so, dass viele Studien dann eben diese Beziehung zwischen der Gewichtsstigmatisierung und dem Essverhalten, eben genau dieser Internalisierung von gesellschaftlichen Vorurteilen gegenüber mehrgewichtigen Personen und psychischem Stress zuschreiben. Und es gibt beispielsweise Laborexperimente, da werden Studienteilnehmer direkt einer Stigmatisierung oder einer Diskriminierung ausgesetzt in Bezug auf das Gewicht. Und dann sehen die Wissenschaftler, dass sie im Anschluss größere Mengen essen, dass ihre Selbstkontrolle irgendwo abnimmt. Also die bekommen dann dieses, boah, ist doch alles scheißegal Gefühl und dass auch ihr Cortisolspiegel im Vergleich zu den Teilnehmern der Kontrollgruppe, also die keiner Gewichtsdiskriminierung, keiner Stigmatisierung ausgesetzt sind, höher ist. Und besonders viel höher ist aber denen, die schon mehrgewichtig sind oder sich selbst als zu dick wahrnehmen. Und das ist wieder dieses Stichwort Internalisierung. Und es gibt große empirische Studien an Erwachsenen und Kindern, in denen die zukünftige Gewichtszunahme und das Risiko eines hohen BMIs aufgrund von selbstberichteten Erfahrungen mit Gewichtsstigmatisierung in die Zukunft vorausgesagt werden konnte. Also je mehr, okay, das habe ich total kompliziert, glaube ich, ausgedrückt. Das bedeutet einfach, je mehr Gewichtsstigmatisierung jemand in der Kindheit und Jugend erfahren hat, umso dicker war dieser Mensch statistisch gesehen als Erwachsener. Und es war ganz unabhängig davon, wie viel er in der Kindheit tatsächlich gewogen hat. Und was ich auch ganz, ganz dramatisch finde, wenn Eltern ihre Kinder als in Anführungszeichen zu dick wahrnehmen und als in Anführungszeichen zu dick ansehen, dann haben diese Kinder ein höheres Risiko, in ihrer Kindheit übermäßig an Gewicht zuzunehmen und als Erwachsene dick zu sein. Also man kann das vielleicht zusammenfassen mit Gewichtsstigmatisierung, die sagt sehr, sehr zuverlässig eine Gewichtszunahme voraus. Und das haben jetzt wirklich schon viele Studien gezeigt. Also ich war gestern, als ich mich vorbereitet habe für die Episode, ich war wirklich knietief in diesen ganzen Studien gesteckt und habe die gelesen und habe mir die ganze Zeit nur gedacht, du liebe Güte, das ist wirklich, wirklich schlimm. Und es muss wirklich raus in die Welt. Dieses Wissen muss raus in die Welt. Und es gibt sogar Hinweise, dass die schädlichen Auswirkungen von Gewichtsstigmatisierung einen Einfluss auf die Gesamtmortalität haben. Also sprich, je mehr Stigmatisierung du in deinem Leben erfährst, umso früher stirbst du, statistisch gesehen. Und das auch wieder ganz unabhängig vom BMI. Also es ist völlig egal, was du wiegst, wenn du mehr Stigmatisierung erlebst, dann stirbst du statistisch gesehen früher. Und auch hier wird wieder als wahrscheinliche Ursache die direkten und indirekten Auswirkungen von chronischem sozialen Stress genannt. Und auch das Risiko, an einer Depression oder einer Angststörung zu erkranken, die ist 2,5-mal so hoch, wenn man Gewichtsstigmatisierung erfährt. Und egal, ob diese Gewichtsstigmatisierung real ist, ne, also ob zum Beispiel jemand dir einen gemeinen fettphobischen Kommentar ins Gesicht sagt oder ob du beispielsweise an einer Gruppe von Leuten vorbeigehst, die sich unterhalten und die lachen vielleicht gar nicht über dich, aber du glaubst, dass sie über dich lachen, ne, dann ist ja diese Gewichtsstigmatisierung nur gefühlt, wenn die jetzt über was anderes gelacht haben, aber trotzdem erhöht das dein Risiko für eine Depression oder eine Angststörung ganz signifikant. Und es lassen sich tatsächlich die allermeisten Erkrankungen, die mit einem hohen Körpergewicht in Verbindung gebracht werden, auch ganz alleine durch den Stress erklären, dem dicke Menschen durch die Stigmatisierung und Diskriminierung in unserer Gesellschaft ausgesetzt sind. Und ich muss wirklich sagen, ne, also Petra hat es ja schon gesagt, es gibt keine Kontrollgruppe. In unserer Gesellschaft treten einfach ein hohes Körpergewicht und Stigmatisierung immer zusammen auf. Und deshalb können wir nicht wissen, was schlimmer ist. Aber je mehr ich mich in die Literatur einlese und auch beispielsweise in die Literatur über Stigmatisierung oder über Diskriminierung ganz unabhängig vom Körpergewicht. Also es gibt ja noch andere Arten der Diskriminierung beispielsweise. Und je mehr ich mich in diese Literatur einlese, umso mehr glaube ich, dass Gewichtsstigmatisierung vielleicht sogar die größere Gesundheitsgefahr ist, als jetzt das hohe Körpergewicht an sich. Also dass uns die Diskriminierung und Stigmatisierung sehr, sehr viel kränker macht oder kränker machen kann als die reine Fettmasse, die wir mit uns rumtragen. Und was ich auch noch total spannend fand, ist, Menschen, die stigmatisiert werden, die essen nicht nur mehr als Reaktion darauf. Wir hatten es ja vorhin mit dem Stress, habe ich das ja erklärt, was durch Stress im Körper passiert, dass eben Hunger und Sättigung durcheinander gerät. Also die essen nicht nur mehr, sondern die bewegen sich auch weniger. Und es gibt eine 2017 im British Medical Journal publizierte Beobachtungsstudie mit über 5000 Personen. Und wenn diese Personen in ihrem Alltag häufiger einer gewichtsabhängigen Diskriminierung ausgesetzt waren, dann bewegten die sich sehr, sehr viel weniger. Und zwar auch wieder ganz unabhängig von der Höhe ihres Körpergewichts. Und die Gesellschaft, die sendet einfach dann auch so widersprüchliche Botschaften. Beispielsweise wird ja von dicken Menschen erwartet, dass die sich mehr bewegen und dass die sich jetzt endlich mal, ne, zusammenreißen und endlich mal abnehmen. Wenn die dann aber in der Öffentlichkeit Sport treiben oder, ja, ich meine, als sehr, sehr dicker Mensch musst du ja eigentlich nur in die Öffentlichkeit gehen und bist massivem Sport ausgesetzt, ja, das passt ja nicht zusammen. Einerseits sollen sie sich mehr bewegen und wenn sie es dann machen, werden sie diskriminiert, werden sie gemobbt, werden sie gehänselt. Und ja, das nächste ist ja, es ist ja gar nicht so einfach, auch eine gute, schöne und funktionelle Sportkleidung in einer großen Größe zu finden. Und dann wird dir auch noch dicken Menschen diese Scham in den Kopf gepflanzt. Du bist doch nur zu blöd zum Abnehmen oder du musst dich halt einfach mal ein bisschen mehr anstrengen. Und es gibt einfach diese Studien, die ganz klar sagen, nein, so ist es nicht. Das ist nur leider immer noch die Meinung der Gesellschaft und die stempelt dicke Menschen als Versager ab. Und wenn du dich als Versager fühlst und gleichzeitig noch diesen Druck von außen aushalten musst, also Stigmatisierung begegnet uns ja wirklich in jedem Aspekt unseres Lebens. Und das ist einfach ein immenser Stress, unter dem du als dicker Mensch stehst. Mit all den negativen Folgen, die chronischer Stress in deinem Körper und in deinem Gehirn auslösen. Und ich denke, es wird mir jetzt wirklich niemand widersprechen. Selbst der allergrößte Diätguru wird es nicht, wenn ich sage, dass Stress äußerst schädlich für die Gesundheit ist. Und dass eben Stigmatisierung und Diskriminierung einen großen Stress für Menschen bedeuten, egal ob sie jetzt dick oder dünn sind. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Das hat irgendwie heute ein bisschen länger gedauert, als ich das so vorhatte. Ich hoffe, du bist noch da. Ich hoffe, ich habe dich nicht mit den ganzen Studien erschlagen, die ich dir auch natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt habe. Und ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Falls irgendwas unklar ist, ich habe auch gemerkt, zwischendurch habe ich auch mal ein bisschen was relativ kompliziert erklärt. Also wenn du es nicht verstanden hast, wenn es da noch Klärungsbedarf gibt, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir und ich freue mich, die dann zu beantworten. Und vielleicht weißt du ja, dass Bewegung den Cortisolspiegel senkt, aber das reicht nicht. Damit wir echte Entspannung erfahren, müssen wir nicht nur durch Bewegung zum Beispiel das Cortisol und das Adrenalin abbauen, sondern wir müssen auch den Sympathikus runterfahren und aktiv den Parasympathikus aktivieren. Und eine Möglichkeit ist es, dass du über die Atmung ganz direkt das vegetative Nervensystem beeinflussen kannst. Also wenn du zum Beispiel anfängst, ganz flach und ganz schnell zu atmen, dann wird dein Körper mit einer Anspannung reagieren. Wenn du aber jetzt beispielsweise langsam tief atmest, wenn du lang ausatmest, wenn du seufzt, so dieses, all das trägt zur Aktivierung deines Parasympathikus bei. Und was ich für mich jetzt persönlich entdeckt habe und was ich als Entspannungsatmung Deluxe ansehe, das ist Meditieren. Und wenn du jetzt noch keine Erfahrung mit Meditation hast, dann sagst du vielleicht, das ist so ein ESO-Quatsch, das ist nichts für mich. Aber ja, dann nenn es doch einfach anders. Und du musst es ja nicht Meditation nennen, du kannst es ja auch einfach Ruhepause oder Zeit für dich nennen. Und du musst auch gar nicht irgendwie das Gefühl haben, dass jemand, der meditiert, sich irgendwie da im Lotussitz auf die Yogamatte setzen muss. Und wenn sie im Gesicht juckt, darf man sich da auf keinen Fall kratzen. Das ist Unsinn. Also das ist wirklich so eine abgehobene Vorstellung von Meditation. Aber es gibt so viele Möglichkeiten zu meditieren, ohne überhaupt zu merken, dass man meditiert, auch im Alltag. Also du kannst zum Beispiel ganz bewusst spazieren gehen und deine Umgebung mit allen Sinnen in dich aufnehmen. Oder du kannst dich auch mal 3 Minuten einfach unter die Dusche stellen und gar nichts machen. Wenn Gedanken kommen, sagst du, ja, hallo Gedanke, schön, dass du da bist. Na, jetzt gehst du wieder weg. Und dann kannst du einfach mal nur spüren, wie das Wasser auf dich runterprasselt. Oder du atmest ein und atmest aus und versuchst es ganz langsam zu machen und zählst dabei die Sekunden. Also es gibt wirklich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, was Gutes für deinen Parasympathikus und was Gutes für deine Entspannung zu tun. Also du kannst zum Beispiel auch beim Kaffeekochen meditieren, indem du jede Handlung ganz, ganz bewusst ausführst. Weil Meditation heißt nichts anderes als einfach nur den Autopiloten ausschalten, mit dem wir so durchs Leben düsen. Und einfach nur bewusst hier im Jetzt zu sein. Und genau das machen wir nächste Woche. Dann gibt es hier im Podcast ein Selbstfürsorge-Special in Form einer angeleiteten Meditation. Und ich dachte, das ist genau das Richtige vor Weihnachten, sich das selbst ein bisschen Zeit zu schenken und sich selbst eine kleine Ruheinsel zu schaffen. Und nächste Woche ist also mein kleines Weihnachtsgeschenk an dich, dass ich dich dabei unterstütze, dass du dir selbst etwas Zeit und etwas Ruhe schenkst. Und ich freue mich sehr auf nächste Woche und ich hoffe, dass, wenn du vielleicht auch nicht meditierst, der ganzen Sache mal ja eine Chance gibst und dann auch dabei bist und es vielleicht einfach mal ausprobierst. Also ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Und ja, mach's gut und bis dann. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist doch was du willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram @drantoniprost dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensauswahl beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.